was in Bern, denke ich mir, schon extrem aber ist, sich so zusammen zurückziehen mit dem immer gleichen Umfeld, wo man aber schon seit eh und je immer kennt. Es hat mich, glaube ich, schon ein bisschen geschockt. Als ich dann auf Bern kam und alle sind so ein gleich aufgewachsen.
Time to Move, der Podcast zum gleichnamigen Kulturprojekt. Im Tram oder im Bus trifft sich die ganze Vielfalt an Menschen, die es in einer Stadt gibt. Uns interessiert, was sie bewegt, was sie denken, wenn sie durch die Stadt fahren und wie sie unsere Gesellschaft wahrnehmen. Ich heiße Dagmar Kopscher und meine Gesprächspartnerin heute ist Patricia Götti. Patricia Götti ist seit ein paar Jahren Rollstuhlfahrerin. Ich wollte sie bei ihr daheim abholen und dann wären wir zusammen gleich Tram fahren. Aber es hat dieser Weg gerechnet, dass wir uns entschieden haben, dass es in diesem Fall einfach gescheiter ist, wenn wir nicht die ganze Fahrt den breitesten Ruf an Breitschplatz machen.
Weil das ist, also wir sind hier in Lorraine und es wäre für mich noch so gut, einfach den Stutz auffahren. Ich muss immer ein bisschen schauen, dass es so ein bisschen gäbig ist. Weil ich bin im Rollstuhl und mit dem Elektro wäre das kein Problem gewesen dort hinten.
Darum haben wir uns bei ihr daheim eingerichtet. Sie erzählt mir gerade zuerst.
Ich habe eine Radioerfahrung, nämlich weil ich mal ein Buch rausgegeben habe, zusammen mit Fotografen. Und zwar bin ich hier ins Radiostudio und bin total mega nervös gewesen, aber es ist dann super gegangen.
Patricia Götti ist selber Journalistin und solange es gegangen ist, im Tagesjournalismus tätig gewesen. Jetzt ist sie selbstständige Texterin, macht Lektorat und Korrektorat und beratet Leute zu Kommunikationsfragen. Patricia Götti hat ihre Kindheit in Brasilien, Deutschland, Libyen und in Indien gelebt. Sie ist erst mit 12 in die Schweiz gekommen. Ich habe mit ihr über ihre Erinnerungen an die Länder geredet und wie es war, sich in Bern zurechtzufinden. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie man sich im Rollstuhl in Bern bewegen kann und was sie dabei bewegt.
Der Rollstuhl. Ja, das ist ein halbes Auto fahren mit dem. Also man muss sich wirklich umstellen. Also ich bin nicht lange mit dem unterwegs, weil ich mich zuerst einrichten musste, sodass es optimal ist. Ich habe die Bedienung links, obwohl ich Rechtshänderin bin, aber ich bin links viel besser motorisch und darum mache ich alles links. Und dann kann man ihn anlassen und optimieren mit der Sitzneigung und so. Und manchmal muss man auch, je nach Gelände, muss man die Sitzneigung wieder verstellen. Weil bergauf muss man den Rücken ein bisschen gegenauf stellen und bergab ein bisschen gegen hinten. Sonst rutscht man fast ein bisschen drauf.
Und wenn du jetzt eben in einen Bus oder in ein Tram würdest einsteigen, wäre das mega kompliziert, weil es ja noch die Rampe gibt. Also du bist auf Hilfe angewiesen, für einsteigen.
Ja, das ist genau so. Und das hält mich auch ein bisschen davon ab. Ich bin mal mit meinem kleinen Bub, der dann so 4 war, und seinem Götti in einen Bus eingestiegen, um ihn in die Body zu bringen. Und dann ist der Bus schon los mit dem Bub drin und uns noch beim Einstieg mit dem Einsteigen beschäftigt. Und der Busfahrer ist einfach losgefahren. Und er hat zum Glück alle Passagiere drinnen so gerufen, nein, Moment, da hat es noch eine Frau, die Mutter muss noch mit, dass er gerade sofort angehalten ist wieder. Aber so Erlebnis haben mich so ein bisschen skeptisch gemacht. Also, dann hatte ich Hilfe gehabt, aber wenn ich allein bin, fahre ich lieber allein, also auf dem Trottoir.
Weiss der Kiran die Sohn das noch?
Ich glaube schon, ja. Er ist so gewöhnt an so Erlebnisse mit mir, dass er das gar nicht so speziell schlimm oder so hat gefunden. Er ist so gewöhnt daran, dass immer x Leute müssen helfen uns oder mir. Ja, das ist kein Problem, glaube ich, für ihn. Ich habe MS und er ist 2 Jahre später nach der Diagnose geboren und er kennt mich eigentlich gar nicht anders. Also ich war schon noch Fußgängerin gewesen, und das weiss er auch noch ein bisschen, aber für ihn ist es sehr, sehr normal mit dem Rollstuhl und dass man mir muss helfen, dass er selber auch muss helfen.
Wie ist es für dich mit der Hilfe von anderen, von Passanten und Passantinnen, wenn du unterwegs bist, alleine auf der Straße?
Also ich habe einen Lernprozess gemacht. Man tut nicht gerne um Hilfe fragen. Also ich glaube, man gibt lieber Hilfe, als dass man selber um Hilfe fragt. Aber da habe ich, weil ich es halt einfach muss. Also manchmal rutscht mir ein Fuß beim Rollstuhlfahren drab und ich kann dann nicht mehr zurücklüpfen selber. Und da gibt es mir nichts zu tun, Passanten zu fragen, oh, könnt ihr mir schnell den Fuß wieder drauflüpfen? Ja.
Bist du noch häufig alleine unterwegs in der Stadt, in dieser Situation?
Häufig, ja, schon. Ich würde sagen, in der Stadt vielleicht so 3 Mal pro Woche. Also wenn ich die Physio fahre, schon regelmässig, aber schon begrenzt. Also meine Mobilität ist schon eingeschränkt, aber mehr auch ein bisschen durch meine Kräfte und durch mich, dass ich mich anders organisiere, oftmals.
Wie schnell bist du oben unterwegs, wenn du mit dem Rollstuhl in der Stadt unterwegs bist?
Je nachdem. Also wenn Leute rum sind, dann probiere ich wirklich, mein Tempo anzupassen. Weil es ist wirklich, wie gesagt, es ist ein halbes rechtes Gefahrenpotenzial mit dem Gefährt. Weil ich bin auch schon. Also da ist die Frau schuld gsi eigentlich. Die ist mir in den Weg gerannt. Und sie ist gerade umgeflogen. Und da habe ich wirklich gemerkt, oh, ich bin die, die am stärkeren Hebel ist. Und ich muss aufpassen. Ja.
Gibt es eigentlich für Rollstuhlfahren auch Regeln? Oder sind das einfach die gleichen Regeln, wie wenn man mit dem Trottinett unterwegs ist, auf dem Trottoir?
Los, das ist jetzt etwas, was ich gar nicht erst zu fest nachfrage. Ich weiss es schlichtweg nicht. Da gibt es sicher Regeln, aber ich wüsste es auch nicht.
Warum Patricia auf den Rollstuhl musste umsteigen, erzählt sie so.
2006 Diagnose bekommen, MS. Und das ist einfach im ersten Moment eine Erleichterung gewesen, dass ich es auch benennen konnte. Und dann probiert man einfach so weiterzumachen wie immer. Und ich habe sehr stark so das trotzdem über alles gestellt. Also trotzdem reisen, trotzdem ein Kind haben, trotzdem den Job weitermachen. Dann habe ich mich selbstständig gemacht als Texterin und Journalistin immer noch. Ja. Und das ist ein grosser Vorteil, wenn man einen Job hat, der wo man im Sitzen kann machen, dann geht es eigentlich so mehr oder weniger. Ja.
Du bist also immer noch als Journalistin tätig. Darf ich fragen, an was für einer Arbeit du jetzt gerade bist?
Ja, nicht so sehr journalistische Sachen, sondern mehr Lektorieren und Korrektur lesen, was ich sehr gerne auch immer wieder mache. Also alle zwei Jahre der Rassismusbericht von der Fachstelle Rassismusbekämpfung zum Beispiel, da lese ich auch Korrektur lesen oder in einem Roman, wo ich lektoriere. Also das ist Dieter Wittmer, wo sich nach seiner politischen Karriere am Schreiben zugewendet hat. Und das habe ich extrem gern. Also einfach so Sachen sprachlich beurteilen. Ja.
Hast du das Gefühl, du könntest noch am öffentlichen Leben partizipieren, so wie du das willst?
Ja, eigentlich schon. Also ich bin ja auch ganz stolz, wenn ich kürzlich ein Interview kann machen kann, Solothurn mit dem Zug und ganz allein. Und es alles klappt. Also eben auch das ist immer so das Trotzdem, was bei mir ziemlich wichtig, glaube ich, ist. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn es klappt.
Dass du dann auch so auf Solothurn alleine gehst und dort einfach deine Arbeit machst.
Genau.
Aber trotzdem hast du ja dein Leben komplett müssen umstellen. Was hat sich verändert?
Schon, es hat sehr viel gemacht mit der Selbstständigkeit halt. Oder ich war immer sehr autonomer Mensch gsi, wo immer alles selber machen wollte. Und das ist ziemlich das ist gar nicht einfach, immer mehr angewiesen zu sein auf Hilfe, Leistungen und auf vieles müssen oft verzichten. Also Skifahren, Schwimmen. Ja. Also nicht, dass ich gross sportlich war, aber ich war grosse Velofahrerin. Und das ist ja schon nicht einfach.
Darf ich dich fragen, wie dein Alltag aussieht?
Wenn man angewiesen ist auf vielfache Unterstützung, dann muss man alles ein bisschen planen. Also duschen kann ich nicht selber und mich anlegen kann ich auch nicht selber. Also es ist eigentlich, ja, jeden Tag sieht, ist prägt halt ein bisschen von dem. Und dann gibt es wirklich die fixen Punkte mit Therapien. Und daneben versuche ich wirklich, dass ich auch immer etwas anderes mache. Und wenn ich zum Beispiel viel zu tun habe, dann schreibe ich viel daheim. Und manchmal, ja, muss ich, ja, wenig mache ich telefonisch oder eben viel mache ich telefonisch und wenig Aussentermine. Halt einfach bedenkt, dass es immer so ein bisschen aufwendiger ist.
Wann war ein Tag gut für dich?
Wenn ich konnte teilnehmen am sozialen Leben, glaube ich. Wobei das sehr häufig der Fall ist. Also ich will es nicht traumatisieren. Aber zum Beispiel macht es mich zufrieden, wenn ich meinen Sohn kann begleiten zum Fußball und ein Match schauen mit ihm oder ins Kino gestern bin ich essen mit meinem Freund. Und das sind so immer so Oasen oder Orte, wo ich tanken kann. Mhm. Energie tanken.
Was tröstet dich denn, wenn du mal traurig bist oder gerade ein bisschen deprimiert?
Ganz fest trösten mich andere Leute. Mir geht es eigentlich immer gut, wenn ich mit anderen, mit Freunden zusammen bin. Und die Leute um mich herum haben auch das Gefühl, ich sei so eine Fröhliche und nehme das alles so locker. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Das ist aber nur, wenn ich allein bin, komme ich so in die traurigen Momente oder verzweifelten Momente. Und dann lese ich. Lesen. Oder vor allem hören. Also gerade Radio höre ich extrem viel. Ja.
Kurzstrecke.
Wie oft nützt du den ÖV?
Etwa 3-mal pro Monat. Jetzt. Weil halt alles ein bisschen eingeschränkter ist. Aber früher natürlich täglich.
Wie wählst du deinen Sitzplatz aus? Oder deinen Standplatz?
Jetzt der Standplatz. Dort, wo ich nicht störe. Weil, ja, ich möchte den Leuten nicht im Weg stehen. Aber früher immer am liebsten mit dem, also so ein Ort, wo man sich ein bisschen gemütlich fühlt. Also wo der Rücken gegen die Wand vom Bus ist oder so. Also lieber vorwärts als rückwärts, glaube ich.
Bist du im ÖV ansprechbar?
Ja, doch schon. Mir spricht mir auch recht viel an. Also, das finde ich eigentlich auch, also im Rollstuhl, finde ich eigentlich auch einen schönen Moment. Es ist manchmal selten nervig, ungewohnt irgendwo, dass es Leute gibt im Rollstuhl, aber manchmal wird man so behandelt. Und das ist so ein bisschen, oder ein bisschen die ganze Zeit geht's und man muss mich einfach normal behandeln und ja.
Grüßest du die Leute im ÖV, wenn du reinkommst?
Nein.
Und was hast du im ÖV gemacht, bevor es Smartphone hat gegeben?
Aus dem Fenster geschaut. Oder ich habe viel eine Zeitung dabei gehabt. Also ein bisschen gelesen habe ich. Ja.
Probierst du manchmal auch das Gespräch mitzuhören?
Ja, glaube schon. Beziehungsweise, da muss man gar nicht sich anstrengen. Ich habe mal gehört oder gelesen, dass das auch sehr normal ist, dass man als Mensch gar nicht anders kann, als ein soziales Wesen sein, das teilnimmt und mithört, was da um einen herum passiert.
Und was beobachtest du so, was um dich herum passiert?
Also mir fällt auf, wenn Leute wirklich diskriminiert werden oder irgendwie nicht freundlich behandelt, weil sie etwas anders aussehen. Mir fällt auf, wenn man jemanden auslacht. Oder, das habe ich auch schon manchmal erlebt, dass Kinder total frech und wenn die unhöflich sind zu jemandem waren. Und die Erwachsenen schreiten nicht ein. Und das ist nicht ein Fehler von den Kindern, aber von den Erwachsenen, wo das mangelnde Einsetzen für jemanden fällt mir auf, wenn das nicht der Fall ist.
Und da tust du dich melden, tust du dich einsetzen oder sagst du etwas?
Ja, ich denke schon. Ja. Also manchmal auch ein bisschen zu schnell und zu fest und zu heftig. Das ist mir auch schon vorgeworfen worden, dass ich doch gescheiter würde, noch ein bisschen mehr zurückhalten.
Hast du das Gefühl, es hat sich etwas verändert in Bezug auf in Bezug auf die Solidarität untereinander?
Oder da wage ich mich gar nicht so auf das raus. Aber was, ich kann nur sagen, was jetzt ist. Und da denke ich mir schon, ist so eine Ego-Haltung. Und man schaut so ein bisschen, jeder ist so ein bisschen sehr mit sich beschäftigt. Und nicht so solidarisch. Und das finde ich sehr traurig.
Was hast du das Gefühl, was man könnte machen, um dem entgegenzuwirken?
Reden miteinander. Und vielleicht, was mich total schlimm dünkt, wenn man nicht an jemanden denkt und denkt, könnte jetzt es stören, wenn ich mich so und so verhalte. Und gerade im ÖV. Ja, also oder beeindruckend finde ich, oder nein, das Beachtliche finde ich, die Fragen stellen. Überhaupt. Ich denke, es wird viel zu wenig gefragt heute und zugelassen. Und jeder ist so ein bisschen am Senden und so wenig sie am Empfangen. Und darum finde ich das ganz wichtig. Ja.
Du hast vorhin gesagt, viel mehr fragen und viel mehr empfangen, also zulassen, würdest du dir wünschen? Was hast denn du so für Fragen?
Halt so ein bisschen so das, was du jetzt gefragt hast. Ich glaube, ich finde es immer sehr spannend, so Geschichten zu hören von anderen, wie sie oder er die Welt erlebt oder was ihr oder ihm widerfahren ist. Ja.
Du bist ja in Brasilien geboren und ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du aber noch andere Stationen in der Kindheit hast gehabt, nämlich ganz viel. Du warst in Deutschland gewesen.
Genau, und zwar wegen dem Job von meinem Vater beim konsularischen Dienst sind wir alle 3-4 Jahre an einem anderen Ort gewesen. Also das heisst, ich bin erst mit 12 in die Schweiz gekommen.
Und vorher bist du wo überall gewesen?
Also eben geboren in Rio und dann Köln, Düsseldorf, Tripolis, wo jetzt gerade so in den Medien immer ist. Also ist eigentlich ziemlich krass auch für mich, weil das ist ein Ort von meiner Kindheit, wo kaputt gemacht wird. Und dann in Indien, Neu-Delhi. Und dann sind wir in die Schweiz gekommen. Wegen der Ausbildung von mir und meiner Schwester. Ja.
Dann seid ihr auf Bern gekommen.
Genau.
Kannst du noch etwas sagen zu Tripolis? Hast du Erinnerungen an diese Stadt?
Ja, ich kann es immer so ganz präzise sagen. Von 5 bis 8 haben wir in Tripolis gewohnt. Und ich habe vor allem ganz interessant so der Kinderblick auf die Stadt natürlich oder Libyen an sich hat mich wahnsinnig toll gedacht, weil ich hatte den Sandkasten vor der Tür gehabt, also mit der Wüste und immer ans Meer sind wir gegangen, baden und oder ich kann mich vor allem an den Boden des Tripolis erinnern. Und der ist so sandig, kaputt. Also das Trottoirs hat es jetzt nicht so gut gegeben. Und das ist, glaube ich, schon wegen dem Kinderblick. Also als Erwachsener schaut man anders auf eine Stadt.
Bist du als Erwachsene nochmal auf Tripolis gekommen?
Ja, ich habe dann auch sehr das Bedürfnis gehabt, an die Orte von meiner Kindheit wieder zurück. Also ich bin mit meinem damaligen Freund noch mal reisen, also über Tunesien auf Tripolis, weil dann war der Gaddafi gerade verrückt auf die Schweiz und hat den Schweizer ein Einreiseverbot verhängt, also mit dem Flugi. Und zwar ist, glaube ich, der Sohn von ihm wollte in der Schweiz studieren und das ist ihm verwehrt worden. Und er hat so einen kleinen diplomatischen Zwist gehabt. Das ist nur so am Rand. Nein.
Aber du bist nachher über einen Landweg eben von Tunesien nach Tripolis eingereist und das war problemlos möglich gewesen.
Ja, genau. Das war allerdings schon ein rechtes Abenteuer gewesen, aber es ist gut gegangen. Ja, mit Bus und Sammeltaxi sind wir dann quasi auf dem Fuß über die Grenze und dann hat man gar kein Geld können mitnehmen. Und dann haben wir das wirklich schwarz gewechselt zu Tunesien und in den Schuhen, in den Wanderschuhen versteckt für über die Grenze. Also es war ziemlich abenteuerlich.
Und wie hast du denn nachher Tripolis erlebt, wo du wieder dort warst?
Ich habe vor allem eine Öffnung erlebt. Also, wo wir, es war Anfangs 80er, wo wir dort gewohnt haben, ist ganz, also ist fast ein bisschen DDR-mässig, der Markt extrem verboten war und die Schlangen stehen vor Geschäften und leere Supermärkte. Das ist dann von meiner Kindheit meine Erinnerung. Aber das hat sich dann recht geändert. Also es hat Merit schon ein bisschen gegeben. Also der Gaddafi hat gemerkt, man kann mit dem Westen Geschäft machen. Die Leute waren extrem interessiert und wollten mit einem reden. Und man hat gemerkt, dass die Jungen am liebsten würden Englisch reden, aber nicht können. Es war schon so, dass sie nicht haben dürfen. Also Englisch war immer noch die Sprache des Teufels.
Und an dieser Stelle passt gerade ein Stück her, wo die eine Gruppe der Workshops gerade am Üben ist. Das ist ein Lied, das in verschiedenen Ländern von Nordafrika gesungen wird, wenn man eine Reise gut überstanden hat. Wir sind gut angekommen. Und jetzt erzählt mir Patricia, wie sie in der Schweiz mit 12 angekommen ist und wie es ihr dabei ergangen ist.
Also ich muss vorausschicken, ich habe mich noch nie so fremd gefühlt. An allen Orten, ich habe mich nie so fremd gefühlt wie in Bern, in Bremgarten. Und ich habe eigentlich gedacht, jetzt komme ich endlich in ein Land, wo alle meine Sprache reden. Und habe gerade schmerzhaft müssen merken, nein, ich rede Zürichdeutsch und nicht Berndeutsch. Und es war so halt ein Fremdheitsgefühl gewesen, ja.
Weil in den Ländern, wo du vorher warst, also in Deutschland, ist klar, hast du Deutsch geredet und dann in Tripolis in Neu-Delhi, was war denn dort deine Sprache gewesen, wenn du mit Einheimischen dort geredet hast?
Das ist so ein speziell halt, so die Ausländer-Community, das ist so wie eine eigene Family fast. Also man muss nicht wollen mit Indern, die so fest ihre Armut verharren oder leben, so von gleich zu gleich können reden. Also es war schon eine extreme Distanz auch immer gewesen. Und das Libyen extrem, weil dort haben sie auch nicht dürfen mit uns als Westler reden. Also man ist dann sehr schnell in Verdacht gekommen, ein Spion zu sein. Und darum mussten die Leute wirklich ein bisschen aufpassen mit uns. Und ich bin immer in deutschen Schulen, Also Deutsch war schon meine zentrale Sprache und Schweizerdeutsch daheim.
Und trotzdem hast du dich, als du dann auf Bremgarten bist, als 12-Jährige, fremder gefühlt als an den Orten, wo du vorher warst?
Ja, weil es halt ganz anders ist in der Auslandsschule, wo es so viel Wechsel gibt. Und immer ist irgendjemand neu und fremd. Und man ist einfach gewöhnt daran. Hingegen, wenn man seit Geburt am gleichen Ort ist und fremde Kinder nicht so häufig hat, dann ist man natürlich der bunte Hund, wenn man in die Schule, in die Klasse hineinkommt. Und er ist, glaube ich, in Bern schon extrem, dass man wahnsinnig Freude hat am eigenen Dialekt. Und also gerade Zürichdeutsch ist gerade sehr verhasst. Und ich habe dann aus Trotz weiterhin Zürichdeutsch geredet, zeigt lang bis zur 9. Klasse. Und dann habe ich geswitcht, als ich dann in die Gymnasium bekam. Also ich habe dann wirklich eine bewusste Entscheidung gemacht, den Dialekt zu wechseln. Aber ich kann auch immer noch Zürichdeutsch. Also ich bin eine Art Bilang.
Jetzt hast du vorher noch von deiner Kindheit erzählt. Kannst du sagen, was der Duft war von deiner Kindheit?
Da kommt mir gerade so ein Geruch nach Leder in den Sinn von meiner Tasche, die ich immer genommen habe. Also ich hatte so eine Tasche, die extrem intensiv nach Leder geschmeckt hat. Und das war schon immer verbunden mit mir, von mir mit Reisen. Ja. Und dann, je nach Land, ist der Duft sehr anders. Also ich glaube, das Libyen, also, es klingt nicht so romantisch, aber der Duft nach Kloaken, also der Gestank nach, weil wir haben so in einem Wohnhaus gewohnt und die Garage unter war immer überschwemmt gewesen. Und dann hat es sehr gestunken. Indien, also das ist irgendwie so eine ganz besondere Mischung von Gewürz und Abfall und also Küder, die man verbrennt auf der Straße und Abgas und eben Gewürz und Curry oder so, sind so die ganz intensiven Mischungen aus Feinschmecken und Ekligschmecken.
Wenn du dir jetzt gerade etwas für dein Leben könntest wünschen, was wäre das?
Ja, natürlich. Also, ich kann jetzt laufen wieder und gezogen sein. Das ist jetzt aber nur auf mich bezogen. Aber auf die Welt bezogen, dass wir die massiven Klimaprobleme, Umweltprobleme in den Griff irgendwie bekommt. Ja, das ist schon etwas, was mir sehr zu denken gibt.
Und wenn wir jetzt da gerade eine rebellische Seite von dir würde ich ansprechen, was hast du das Gefühl, was man jetzt gerade machen
sollte? Flugpreise massiv erhöhen. Weil ich finde es wirklich das Schlimmste ist so der Vergnügungstourismus, wo man schnell in die Stadt chattet und dann in die andere und gar nicht mehr per Zug erlebt und gar nicht mehr langsam erlebt, sondern immer so alles in Double Speed oder einfach wirklich viel zu schnell erlebt und und zugleich auch noch die Umwelt extrem schädigt damit.
Patricia, in unserem Projekt geht es auch um Vielfalt. Was seht ihr das?
Das finde ich extrem wichtig, dass wir nicht eine Einheitsbrei-Gesellschaft ist. Und ich finde, eine Gesellschaft lebt vor Vielfalt. Also, es klingt so abgedroschen, aber ich fühle mich wohl. Es beruhigt mich, wenn jemand anders ist. Ich finde, es macht mich nervös, wenn alle so wie gleichgeschaltet sind und so muss man. Und wenn das nicht möglich ist. Und das schätze ich so sehr an Lorena gerade, dass so viel möglich ist und so viele verschiedene Leute einfach da sind und total normal oder einfach akzeptiert sind. Und ich habe gerne einen, der ganz komische Schuhe anhat. Ich schätze es, wenn Leute nicht so ganz 0815-mässig sind.
Kannst du dazu noch etwas mehr sagen?
Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen von den Fremdheitserfahrungen von meiner Kindheit geprägt, eventuell. Also, es hat mich, glaube ich, schon ein bisschen geschockt. Als ich dann auf Bern kam und alle sind so ein gleich aufgewachsen und haben das als so wie man sollte reden und wie man sollte aufwachsen und wie man sollte sein. Das habe ich schon ein bisschen spüren bekommen und das hat mich, also das ist überhaupt nicht, ich wollte gar nicht klagen darüber, weil es hat mich auf das Leben aus von dem bewahrt, dass ich denke schon ein kleines Gespür habe, wenn jemand fremd ist und ich möchte gerne die Person einbeziehen und ja, und das finde ich schlimm, wenn man das nicht möchte und nicht bereit ist zu machen. Und was zu Bern denke ich mir schon extrem dabei ist, sich so zusammen zurückziehen mit dem immer gleichen Umfeld, wo man aber schon seit eh und je immer kennt. Und ich habe es zum Beispiel gerade bei einer Freundin aus alten Zeiten von Bremgarten erlebt, dass sie erst offen ist worden, als sie auf Zürich ist studieren. Und so, ich habe das extrem bei ihr erlebt, dass sie anders jetzt auf die Leute zugeht.
Dann wäre es eine kühne Behauptung, zu sagen, ein bisschen Migrationshintergrund tut uns allen gut.
Ja, das könnte ich voll unterstreichen, ja. Mhm.
Das erlebst du so in Bern, dass man so in Gruppierungen ist?
Ja, und zwar viel stärker. Gut, ich habe nie in Zürich gewohnt, aber ich kenne relativ viele Leute, die dort wohnen. Oder meine Eltern kommen von dort und ich habe viele Verwandte und ich erlebe Zürich und auch Basel, wo mein Mann herkommt, erlebe ich viel so weltoffener. Also so blöd, dass es klingt, aber ich glaube, in Bern geht mir viel zu wenig raus.
Hast du dir schon überlegt, warum das so könnte sein?
Weil es einfach so unglaublich schön ist, in Bern. Also man fühlt sich so wohl und man möchte höchst ungern das austauschen mit einer fremden Umgebung, wo es nicht so schön ist, vielleicht. Und wo man sich ein bisschen wieder ganz mühselig neue Leute kennenlernen oder ein neues Umfeld aneignen.
Weil es schön ist, wird man vielleicht auch ein bisschen träge. Es ist zu gäbig.
Ja, habe ich ein bisschen das Gefühl. Also es ist so gemütlich und heimelig zu Bern.
Das ist ein gutes Schlusswort. Patricia, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, merci. Dir auch, merci für alles.
Ja, merci vielmals. Das war es für heute von «Time to Move». Merci vielmals an alle, die in irgendeiner Form mithelfen, das Projekt zu realisieren. Das sind ganz viele Menschen, die uns ihre Geschichten anvertraut haben. Das sind die Leute, die in den Workshops mitmachen, die Kulturschaffenden, die Leute vom Radio Rabe und von Bernmobil. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns. Ihr erreicht uns auf Instagram, Facebook oder über unsere Webseite time-to-move.ch. Mein Name ist Dagmar Kopsche. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann, habt's gut und bis gleich.